Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Alev Arman
und Gültekin Alkoyak. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Programmreihen Thema des Tages, Köstliches aus dem Balkan und türkische Musik.
Und nun die Nachrichten.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat ein Telefongespräch mit dem iranischen Präsidenten Mesut Pezeshkian geführt. Bei dem Gespräch seien der Waffenstillstand und die Sicherheitslage in der Region erörtert worden. Auf dem Social-Media-Account der Kommunikationsdirektion hieß es in einer Erklärung, beide Staatschefs hätten den Waffenstillstand sowie die regionale Sicherheitslage besprochen. Präsident Erdogan erklärte, dass Türkei im Prozess hin zum Waffenstillstand gemeinsam mit den beteiligten Ländern intensive Anstrengungen unternommen habe. Er betonte, dass die in den kommenden Tagen beginnenden Verhandlungen bestmöglich für einen dauerhaften Frieden und Stabilität genutzt werden sollten und hob hervor, wie wichtig es sei, jenen keine Gelegenheit zu geben, die den Prozess sabotieren wollen. Zudem unterstrich Erdogan, dass Türkei auch im neuen Prozess bereit sei, gemeinsam mit befreundeten Ländern jede erdenkliche Unterstützung zu leisten. Präsident Erdogan sprach dem brüderlichen iranischen Volk erneut sein Beileid und seine Anteilnahme für die Verluste aus und erklärte, dass das Ziel von Türkei darin besteht, in der Region ein neues Klima der Besonnenheit und des Dialogs zu schaffen.
Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten gewarnt und zugleich die begrenzten Chancen der aktuellen Waffenruhe betont. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem syrischen Amtskollegen Asad Hassan al-Shaibani in Ankara erklärte Fidan am Donnerstag, die Region stehe seit Beginn der US-israelischen Angriffe auf den Iran am 28. Februar vor einer ihrer schwersten Herausforderungen. Die von Pakistan vermittelte zweiwöchige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran öffnet zwar ein wichtiges diplomatisches Zeitfenster, sei jedoch möglicherweise nicht ausreichend. Eine Verlängerung könne notwendig werden, sofern sich die Konfliktparteien darauf verständigten, so Fidan. Türkei arbeite in enger Abstimmung mit Nachbarstaaten und internationalen Partnern daran, Spannungen zu reduzieren und die Waffenruhe zu sichern. Ankara setze darauf, dass die anstehenden Gespräche in Pakistan konstruktiv verlaufen und zur Stabilisierung der Lage beitragen. Zugleich warnte Fidan vor möglichen Störversuchen, die die Feuerpause gefährden könnten. Die internationale Gemeinschaft müsse auf mögliche Sabotageakte Israels vorbereitet sein und angemessen reagieren, um eine erneute militärische Eskalation zu verhindern. Mit Blick auf die israelischen Angriffe im Libanon erklärte Fidan, Israel weite den Genozid in Gaza nun auf den Libanon aus. Die Ausdehnung der Kampfhandlungen verdeutliche die Dringlichkeit einer dauerhaften diplomatischen Lösung im Nahen Osten.
Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine Waffenruhe im Krieg gegen die Ukraine angekündigt. Anlässlich des orthodoxen Osterfestes soll sie ab Samstagnachmittag und den gesamten Sonntag über andauern. Der russische Präsident Putin hat anlässlich des orthodoxen Osterfestes eine Waffenruhe im Krieg gegen die Ukraine angekündigt. Sie soll demnach am Samstag um 16 Uhr beginnen und den gesamten Sonntag andauern. Die orthodoxen Christen in der Ukraine feiern wie in Russland Ostern erst am kommenden Sonntag. In einer Mitteilung erklärt der Kreml, man gehe davon aus, dass die Ukraine dem Beispiel Russlands folgen werde. Der Generalstab der russischen Armee sei angewiesen, die Kampfhandlung für diesen Zeitraum einzustellen. Zugleich seien die Truppen bereit, auf mögliche Provokationen zu reagieren. Zuletzt hatte der ukrainische Präsident Wladimir Selinski mehrfach eine Waffenruhe über die Osterfeiertage gefordert. Am späten Donnerstagabend bestätigte Selinski die Waffenruhe. Wir haben eine neue Waffenruhe über die Osterfeiertage in diesem Jahr vorgeschlagen und werden entsprechend handeln, schrieb er in den sozialen Medien. Die Menschen bräuchten ein Osterfest ohne Bedrohung und ohne echte Bewegung im Zufrieden und Russland habe die Chance, auch nach Ostern nicht zu Angriffen zurückzukehren.
Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, kurz UNICEF, hat mitgeteilt, dass die sich verschärfenden Konflikte im Libanon für Kinder einen verheerenden und unmenschlichen Preis fordern. Luftangriffe, die in einem Moment durchgeführt wurden, die dem in Hoffnung auf einen regionalen Waffenstillstand aufkam, haben die Bilanz weiter verschlimmert. In der Erklärung von UNICEF wurde eindringliche Daten über das Ausmaß der Zerstörung durch die jüngsten Angriffe veröffentlicht. Bei israelischen Luftangriffen, die zu einem Zeitpunkt stattfanden, als Nachrichten über einen möglichen regionalen Waffenstillstand erwartet wurden, kamen innerhalb nur eines Tages 33 Kinder ums Leben und 153 Kinder wurden verletzt. Seit dem 2. März ist die Zahl der getöteten oder verletzten Kinder im gesamten Libanon auf 600 gestiegen. Neben Kindern, die aus den Trümmern geborgen wurden, gibt es weiterhin Berichte über vermisste Kinder oder solche, die von ihren Familien getrennt wurden. Die Zahl der durch die Kämpfe vertriebenen Zivilisten hat die Marke von 1 Million überschritten, wobei Kinder am stärksten betroffen sind. Von den mehr als 1 Million Binnenvertriebenen im Libanon sind etwa 390.000 Kinder, Familien versuchen aus Regionen zu fliehen, in denen durch die Bombardierungen die gesellschaftlichen Strukturen zusammengebrochen sind. UNICEF erinnerte daran, dass das humanitäre Völkerrecht eindeutig festlegt, dass Kinder und Zivilisten unter allen Umständen geschützt werden müssen. Die Organisation rief alle Konfliktparteien dazu auf, die Kämpfe unzugänglich zu beenden und insbesondere den Einsatz von flachen Bombardements bzw. weitreichenden explosiven Waffen in dicht besiedelten Gebieten einzustellen.
Trotz des zwischen den USA und Iran vereinbarten zweiwöchigen Waffenstillstands hat sich der Schiffsverkehr in der weltweit wichtigsten Energietransitroute der Straße von Hormuz nicht normalisiert. Während sich die Regierungen in Washington und Teheran gegenseitig vorwerfen, gegen das Abkommen zu verstoßen, halten die Sorgen um die globale Energieversorgung an. Laut Schiffsverfolgungsdaten konnten seit dem am Dienstag verkündeten Waffenstillstand nur wenige Schiffe die Meerenge passieren. Den Daten von Kepler zufolge durchquerten am Mittwoch lediglich 5 Schiffe die Meerenge, während diese Zahl am Donnerstag bei 7 lag. Vor dem Krieg lag das tägliche Verkehrsaufkommen zwischen 120 und 140 Schiffen. Aktuell ist es auf ein symbolisches Niveau zurückgegangen. Daten von Lloyd's List Intelligence zeigen, dass sich weiterhin mehr als 600 Schiffe, darunter 325 Tanker, im Persischen Golf festgesetzt haben. Marktanalysen gehen davon aus, dass selbst bei Fortbestand des Waffenstillstands die sichere Durchfahrtskapazität auf maximal 10 bis 15 Schiffe pro Tag begrenzt bleiben wird. US-Präsident Donald Trump erklärte in den sozialen Medien, Iran halte sich nicht an die sichere Durchfahrt durch Bestimmungen des Abkommens. Trump warf Iran vor, bei der Gewährleistung des Öltransits eine beschämende Leistung zu zeigen und betonte, dies verstoße gegen die Vereinbarung. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi hingegen beschuldigte die USA und verwies auf die Angriffe Israels im Libanon. Araghchi erklärte, die USA müssten sich entscheiden, entweder einen echten Waffenstillstand zu unterstützen oder den Krieg über ihren Verbündeten fortzuführen. Er betonte zudem, dass die Massaker im Libanon vor den Augen der Welt stattfinden und die Verantwortung auf Seiten der USA liege. Die Ölpreise, die nach der Verkündung des Waffenstillstands zunächst gesunken waren, begannen wieder zu steigen, nachdem der Schiffsverkehr faktisch blockiert war. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil lag am Freitagmorgen bei über $96. Der CEO des staatlichen Ölunternehmens ADNOC der Vereinigten Arabischen Emirate, Sultan Ahmed Al-Jaber, erklärte, dass die Straße von Hormuz nicht wirklich geöffnet sei und die Durchfahrten von der Zustimmung Irans sowie politischen Bedingungen abhängig gemacht würden. Trotz der Unsicherheit auf den Ölmärkten starteten die asiatischen Börsen am letzten Handelstag der Woche mit Gewinn. In Japan, Südkorea und Hongkong wurden Kursanstiege zwischen 1-2% verzeichnet, begünstigt durch die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Konflikts.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Der pakistanische Verteidigungsminister Kawaja Mohammed Asif hat erklärt, dass Israel trotz laufender Waffenstillstandsgespräche im Libanon einen Völkermord begehe. Asif bezeichnete Israel in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X als teuflisch und verflucht. Während in Islamabad Friedensgespräche laufen, wird im Libanon ein Waffenvölkermord verübt. Unschuldige Zivilisten werden von Israel getötet. Zuerst Gazastreifen, dann Iran und jetzt der Libanon, erklärte Asif. Zudem behauptete er, Israel sei für europäische Juden auf palästinensischem Land gegründet worden. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hatte zuvor erklärt, dass der Libanon nicht in den vorübergehenden Waffenstillstand zwischen den USA und den Iran einbezogen sei. Die israelische Armee setzt ihre Angriffe auf den Libanon fort. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums sind seit dem 2. März bei israelischen Angriffen 1.888 Menschen ums Leben gekommen.
Israel und der Libanon werden nächste Woche in Washington Gespräche führen, wie ein Beamter des US-Außenministeriums mitteilte. Hintergrund sind wachsende Befürchtungen, dass die israelische Gewalt im Libanon die fragile Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran gefährden könnte. Bei Israels schwersten Bombardement des Libanon seit dem Eintritt der Hisbollah in den Nahostkrieg Anfang März kam am Mittwoch über 300 Menschen ums Leben. Die Waffenruhe zwischen Washington und Teheran geriet dadurch weniger als 48 Stunden nach dem Inkrafttreten ins Wanken. Wir können bestätigen, dass das Ministerium nächste Woche ein Treffen ausrichten wird, um die laufenden Waffenstillstandsverhandlungen mit Israel und dem Libanon zu erörtern, sagte der Beamte am Donnerstag und bestätigte damit eine frühere Aussage einer mit den diplomatischen Bemühungen vertrauten Quelle.
Das Orion-Raumschiff der Artemis II-Crew stürzt in nur 13 Minuten über 1200 Meter tief und landet an einer speziellen Bewässerungszone vor der Küste Kaliforniens. Dann ist die Reise zum Mond und zurück beendet. Nach einer rekordverdächtigen Woche im All breiten sich die vier Astronautinnen und Astronauten der 10-tägigen Mondumrundungsmission Artemis II auf den intensivsten Teil ihrer Reise vor, die Rückkehr zur Erde. In 13 Minuten wird das Raumschiff Orion mehr als 400.000 Fuß in die Tiefe stürzen und fast 2.000 Meilen über den Pazifik bis zu einer speziellen Wasserungszone vor der Küste Kaliforniens zurücklegen. Fast die Hälfte dieser Zeit haben sie überhaupt einen kleinen Kontakt zur Bodencrew der NASA und sie müssen Temperaturen von bis zu 2760 Grad Celsius aushalten. Astronaut Victor Glower sagt, er denke seit dem Tag seiner Auswahl von mehr als 3 Jahren an diese Rückkehr in die Erdatmosphäre. Den Wiedereintritt beschrieb er auf einer Pressekonferenz am Mittwoch als eine Feuerkugel, die durch die Atmosphäre reitet.
Meine Damen und Herren, von der Stimme von Türkei hörten Sie die Nachrichten.
Warum die wachsende Rolle von Türkei in der NATO Israel beunruhigt? Der zionistische Staat hat die Spannungen im gesamten Nahen Osten eskaliert, vom Gazastreifen über den Libanon, Syrien und den Jemen bis hin zum Iran. Zudem setzt er alles daran, die Friedensbemühungen des NATO-Mitglieds Türkiye zu behindern. In den letzten 3 Jahren trat Israel als ein Akteur hervor, der die Region durch Angriffe destabilisiert hat, nicht nur im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland, sondern auch im Libanon, in Syrien, im Jemen und zuletzt im Iran. Während Türkiye in verschiedenen Krisen von der Ukraine bis hin zu Gaza und dem Iran weiterhin nach diplomatischen Lösungen sucht, wird berichtet, dass Israel versucht, diese Bemühungen Ankaras auf unterschiedliche Weise zu vereiteln. Der in Ankara ansässige Analyst Gökhan Batu stellt fest, dass die feindselige Haltung Israels gegenüber Türkei insbesondere in den letzten 2 Jahren zugenommen hat und die Botschaften einen verstärkt militärischen Ton annehmen. Türkei gehörte nach Beginn des israelischen Krieges in Gaza, der zum Tod hunderttausender Menschen und zur weitgehenden Zerstörung der Region führte, zu den Ländern, die Tel Aviv am schärfsten kritisierten. Während der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu unter zunehmendem Zensurdruck gerät, mehren sich die Stimmen, wonach ein Weltgericht einen Haftbefehl gegen ihn erlassen habe und er Kriege dazu benutze, sein politisches Überleben zu sichern. Der Einfluss im Nahen Osten. Laut Batu muss die wachsende Feindseligkeit Israels gegenüber Türkei im Kontext des steigenden Einflusses Ankaras im Nahen Osten betrachtet werden. Diese Haltung lässt sich besser verstehen, wenn man den wachsenden Einfluss von Türkei im Nahen Osten betrachtet und die Tatsache, dass sie als einziger Akteur hervortritt, der Israel in der Region die Waage halten kann, erklärte Batu gegenüber der RT World. Es wird berichtet, dass die fortschrittliche Verteidigungsindustrie von Türkei hochentwickelte unbemannte Luftfahrzeuge, Drohnen und die auch von anderen Ländern geschätzten wachsenden maritimen Fähigkeiten die Netanyahu-Regierung beunruhigen. Zudem ist bemerkenswert, dass Türkei diesen Sommer Gastgeber eines kritischen NATO-Gipfels in Ankara sein wird. Das Verteidigungsabkommen zwischen Türkei, die über die zweitgrößte Armee der NATO verfügt, und dem Vereinigten Königreich wird als ein weiteres Element gewertet, das Ankara Rolle innerhalb des westlichen Bündnisses stärkt. Warum ist die NATO wichtig? Laut dem Akademiker Ali Burak Darıcılı von der Technischen Universität Bursa ist Israel über die NATO-Mitgliedschaft von Türkei besorgt, da diese es erschwert, die Aktivitäten Ankars in einer weiteren Geografie von Libyen über Somalia bis hin zu Syrien aktiv zu behindern. Darıcılı erklärt, dass Türkei trotz der aggressiven Schritte der derzeitigen radikal-theokratischen Führung Israels weiterhin als rationaler politischer Akteur handeln und auf Provokationen der NATO-Regierung ausgewogen reagieren werde. Es wird darauf hingewiesen, dass Türkei versucht, durch Vermittlung in den Streitigkeiten zwischen Somalia und Äthiopien die territoriale Integrität Somalias zu schützen, während Israel darauf abzielt, die regionalen Gleichgewichte durch Schritte zur Anerkennung von Somaliland zu stören. Ähnlich wie am Beispiel Ostafrikas wird betont, dass Türkei auch in der Iran-Krise Bemühungen zur Deeskalation unternimmt. In Syrien unterstützte Israel verschiedene ethnische und religiöse Gruppen, um seine Angriffe fortzusetzen, während Türkei dazu beitrage, das Land unter einer starken Zentralgewalt zu stabilisieren. Batu betont, dass die NATO-Mitgliedschaft von Türkei ein bedeutendes Hindernis für die radikale Politik der Netanyahu-Regierung darstellt. Er unterstreicht, dass Israel trotz seiner Propagandaaktivitäten in diesem Punkt nicht effektiv sein werde und bezeichnet dies als vergebliche Mühe. Wahrnehmungskämpfe innerhalb des Bündnisses. Während daran erinnert wird, dass Türkei zu zahlreichen NATO-Einsätzen von Somalia bis zum Kosovo beiträgt und die Friedensmission des Bündnisses im Kosovo leitet, wird berichtet, dass pro-israelische Lobbys und Unterstützer in den USA umstrittene Berichte veröffentlichen, um innerhalb der NATO eine gegen Türkei gerichtete Wahrnehmung zu erzeugen. Özgür Körper, Akademiker an der Nationalen Verteidigungsuniversität, erklärt, dass Kritik von Nicht-NATO-Akteuren an NATO-Normen als Versuch gewertet wird, bündnisinterne Debatten zu beeinflussen. Körper gibt an, dass einige pro-israelische Thinktanks versuchen, die kollektive Bedrohungswahrnehmung der NATO auf regionaler Ebene neu zu definieren, wobei die nationalen Sicherheitsprioritäten von Türkei bewusst als Inkompatibilitäten innerhalb des Bündnisses dargestellt werden. Es wird eingeschätzt, dass die Infragestellung der Rolle von Türkei weniger mit militärischen Kapazitäten als vielmehr mit der zunehmenden Multipolarität im globalen System zusammenhängt. Es wird betont, dass Türkei nicht mehr, wie zu Zeiten des Kalten Krieges, nur ein statischer Akteur ist, der die Südostgrenze des Bündnisses schützt. Körper stellt fest, dass diejenigen, die Türkei kritisieren, keine NATO-Mitglieder sind und aus einer begrenzten Anzahl von Gruppen bestehen, die ständig Einspruch erheben. Wachsender Widerstand im Westen. Trotz israelischer Propagandabemühungen nehmen die Ablehnung der Angriffe in Gaza und der Gewalt von Siedlern im Westjordanland sowohl in Türkei als auch in der westlichen Öffentlichkeit zu. Die Tatsache, dass NATO-Mitglieder wie Spanien und selbst Italien Israel scharf kritisieren, zeigt das wachsende Unbehagen im Westen gegenüber Tel Aviv. Experten betonen, dass die NATO in der Vergangenheit viele Krisen bewältigt hat und auch die aktuellen Spannungen managen kann. Darıcılı erklärt, dass das Bündnis eine rationale Antwort auf Israels aggressive Politik und einen potenziellen Irankrieg geben werde. Ohne Türkei ist es für Europa nicht möglich, eine echte Sicherheitsarchitektur aufzubauen. Israel kann nicht über die Zukunft der NATO entscheiden, so die Einschätzung. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass Israels Mehrfrontenkrieg zu einer Erschöpfung im Land geführt haben könnte und Kapazitätsgrenzen erreicht sein könnten. Strategische Autonomie. Experten weisen darauf hin, dass Türkei sich der pro-israelischen Propaganda in den USA und anderen Regionen bewusst ist und eine Politik der strategischen Autonomie verfolgt, um ihre Interessen in verschiedenen Regionen zu schützen. Die NATO-Mitgliedschaft verschafft Ankara zwar einen wichtigen Hebel, doch die eigentliche Stärke beziehe das Land aus Angst seiner nationalen Kapazität sowie seinem politischen und militärischen Potenzial. Der Einflussbereich, der von der Verteidigungsindustrie bis nach Nordafrika, Aserbaidschan und Pakistan reicht, festigt die regionale Macht von Türkei. Obwohl pro-israelische Kreise in den USA und Personen wie der ehemalige Ministerpräsident Naftali Bennett versuchen, den wachsenden Einfluss von Türkei zu schwächen, wird betont, dass Ankara seine außenpolitische Linie trotz dieses Drucks entschlossen fortsetzt. Körper erklärt, dass Türkei ihre strategische Autonomie gegenüber möglichen Umzingelungs- und Isolationsversuchen weiter vertiefen wird. Es wird unterstrichen, dass Türkei ihre institutionelle Position innerhalb der NATO und ihr geopolitisches Gewicht weiterhin als diplomatischen Hebel nutzen wird.
bazen bir şarkı duyar ağlarız. Bazen bir işin duyar yanarız. Bazen bir resme bakar hatırlarız. Biz bu yaşlarda ağlarız. Biz bu yaşlarda ağlarız. Harcanan yıllardır pişmanlığımız. Sırlarımızı derinlerde saklarız. Gözyaşı akıtır ferahlarız. Biz bu yaşlarda ağlarız. Biz bu yaşlarda ağlarız. Öfkelidir bizim savaşımız. Bazen uçar, bazen konarız. Hüzünlerimizi anlatır şarkılarımız. Biz bu yaşlarda ağlarız. Biz bu yaşlarda ağlarız. Biz bu yaşlarda ağlarız. Biz bu yaşlarda ağlarız.
Köstliches aus dem Balkan.
An dem Tag, an dem Sirnitsa zu Hause gebacken wird, herrscht in der Küche eine ganz besondere Aufregung. Der Tisch wird geräumt, das Mehl gesiebt und die Teigkugeln geformt. Das Licht, das durch das Fenster fällt, umspielt den Teig. Es geht nicht nur um die Zubereitung eines Gebäcks, es ist ein Tag, an dem handwerkliches Geschick und kulinarisches Können auf die Probe gestellt werden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur 14. Folge unserer Sendereihe Köstliches aus dem Balkan. Heute geht es um Sirnitsa aus selbstgemachtem Blätterteig. Hausgemachte Sirnitsa hat einen besonderen Stellenwert in der bosnischen Küche. Ihr Wert liegt nicht nur im Geschmack, sondern auch in der Zubereitung. Der dünne Blätterteig, seine Elastizität, die Qualität des Käses, all das bestimmt das Ergebnis. In vielen bosnischen Haushalten wird Sevdalinka frühmorgens gebacken. Während der Teig geknetet wird, herrscht große Aufregung und keine Stille. Der Teig sollte weder zu fest noch zu weich sein. Er sollte sich gut verarbeiten lassen, aber beim Ausrollen nicht reißen. Denn die wahre Kunst der hausgemachten Sirnitsa liegt darin, den Blätterteig fast so dünn wie möglich auszurollen. Es gibt eine Geschichte dazu. Ein junges Mädchen beschließt, zum ersten Mal Sirnitsa für Gäste zu backen. Beim Ausrollen wird der Teig in der Mitte dünner, bleibt aber an den Rändern dick. Ihre Großmutter kommt hinzu und sagt, der Teig muss gleichmäßig sein, genau wie im Leben. Wenn eine Seite schwerer ist, ist das Gleichgewicht gestört. An diesem Tag lernt das Mädchen nicht nur, wie man Gebäck zubereitet, sondern auch die Kunst von Maß. Bei hausgemachter Sirnitsa kommt es unter anderem auf den richtigen Maß an. Die Zutaten für den Teig sind 1 Kilo Mehl, 1 Teelöffel Salz und etwa 600 Milliliter lauwarmes Wasser. Das Mehl wird in eine große Schüssel gegeben und mit Salz vermischt. Die Mitte wird geöffnet und langsam Wasser hinzugegeben. Es wird ein weicher, aber fester Teig geknetet. Nach mindestens 10 Minuten Kneten wird der Teig abgedeckt und 30 Minuten ruhen gelassen. Anschließend wird er in Kugeln geteilt. Jede Kugel wird zunächst mit einem Nudelholz ausgerollt und dann auf einer bemehlten Arbeitsfläche von Hand dünn gerollt. Der Teig sollte so dünn sein, dass das Muster darunter noch leicht sichtbar ist. Falls die Ränder dick bleiben, werden sie von Hand geglättet. Hier zeigt sich die Qualität hausgemachter Sirnitsa. Für die Füllung werden 600 Gramm frischer, leicht gesalzener Weißkäse, 2 Eier, 2 bis 3 Esslöffel Joghurt oder Sahne benötigt. Der Käse wird zerbröselt und mit den Eiern und dem Joghurt vermischt. Die Füllung sollte weder zu flüssig noch zu fest sein. Sie wird gleichmäßig auf dem ausgerollten Blätterteig verteilt. Der Blätterteig wird vorsichtig aufgerollt und spiralförmig in ein gefettetes Backblech gelegt. Mit etwas geschmolzener Butter oder Pflanzenöl beträufelt. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad etwa 35 bis 40 Minuten goldbraun backen. Hausgemachte Sirnitsa wird nicht direkt nach dem Backen angeschnitten. Man lässt sie einige Minuten ruhen. In dieser Zeit werden die Ränder knusprig, während das Innere weich bleibt. Beim Anschneiden sollten die Käseschichten deutlich sichtbar sein. Hausgemachte Sirnitsa ist nicht mit Fertigprodukten zu vergleichen. Jede Schicht des Blätterteigs zeugt von Mühe und Arbeit. Fertiger Blätterteig mag praktisch sein, aber selbstgemachter Teig verleiht dem Gebäck einen ganz anderen Charakter. Sirnitsa zeigt uns, wahrer Geschmack entsteht dort, wo die Schlichtheit der Zutaten mit der Mühe, die man hineinsteckt, verschmilzt. Mehl, Wasser und Käse. Mehr braucht es nicht. Doch in den richtigen Mengenverhältnissen und mit der richtigen Technik ist das Ergebnis alles andere als gewöhnlich. In der heutigen Folge ging es um hausgemachte Sirnitsa, ein Gericht mit dem Geschmack von Sevdalinka. Wenn Sie also jemals den Tisch abräumen und den Teig ausrollen, backen Sie nicht einfach ein Gebäck. Sie werden die kulinarische Tradition Bosniens in Ihrer eigenen Küche wiederbeleben. Bis zur nächsten Folge sagen wir guten Appetit und auf Wiederhören.
Köstliches aus dem Balkan.
Kaldı, sonu geldi. Elde bir tek üzüm kaldı. Yeni aşklar diyarında, gülen yüzler arasında. Bir benimki bu duruma pek uzak kaldı. Galiba bizden biraz geçti. Ortada kaldım. Maalesef inandım. Ölüme gelen aşka sarıldım. O anlarda ne gariptir ki hep o son halime yakalandım. Maalesef inandım. Ölüme gelen aşka. yaşamak sandım. Maalesef inandım. Önüme gelen aşka sarıldım. O anlarda ne gariftir ki o son halime yakalandım. Maalesef inandım. Önüme gelen aşka sarıldım. O anlarda ne gariftir ki o son halime yakalandım.
Biraz kolay gibi görünse de hasret öyle değilmiş değil mi? Şimdi anlıyor musun? O evde ben yoksam sana yana da bile gurbet her gece gizli gizli. Ağlıyor musun? Kaç damla gözyaşıyla ödenir ki yalnızlık. Sonradan vurur insanı. Ayrılık resmen haksızlık. Sor beni özleminden sor. Bir an olsun unutabilmiş mi? Sor beni gözlerinden sor. O zamandan bugüne bir gece uyuyabilmiş mi? Sor beni sözlerinden. Sor, ne seni ne kimseyi avutabilmiş mi? Sor beni gözlerinden sor. Akacak birkaç damla yaşı kurutabilmiş mi? Sonradan vurur insanı, sinsidir ayrılık, resmen haksızlık. Sor beni özleminden sor, bir an olsun unutabilmiş mi? Sor beni gözlerinden sor, o zamandan bugüne bir gece. Kurutabilmiş mi resmen haksızlık?
Die Stimme Türkiye's. Wir senden in die Welt.
Tutulunca karşı yakınca
sana hastayım anne sana. Şaka yapmadım anne sana. Bana sabıka bağla sana. Bir de sormadan harca sana. Sana hastayım anne sana. Şaka yapmadım anne sana.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Hiç kimse böyle çok acıtmadı. Bittik geç anladık, bir ömürlük ağladım. Her gece bin dolunay, yalnızlık daha kolay. Kendimden pek ümidim kalmadı. Hazır değildi buna, koptu kalpte fırtına. Durmadı, durulmadı. Bana o deliği sormayın, ayarımı bozmayın, hadi beni yormayın artık. Yeter abartmayın, içimi karartmayın, çok oldu dağıldık. Güneşli bir günle yalandan pembe hayallere daldık. Bulut bulut ağladı, kalpler şimşek şimşek çarptı. Bana o deliği sormayın, ayarımı bozmayın, hadi beni yormayın artık. Yeter abartmayın, içimi karartmayın, çok oldu doğduk. Güneşli bir günde yalandan pembe hayallere daldık. Bulut bulut ağladı, kalpler şimşek şimşek çaktı. Fırtına durmadı, durulmadı. Bana o deliği sormayın, ayarımı bozmayın, hadi beni yormayın artık. Yeter abartmayın, içimi karartmayın, çok oldu doğduk. Güneşli bir günle yalandan pembe hayallere daldık. Bulut bulut ağladı, kalpler şimşek şimşek çarptı. Bana o deliği sormayın, ayarımı bozmayın, hadi beni yormayın artık. Yeter abartmayın, içimi karartmayın, çok oldu doğduk. Güneşli bir günde yalandan pembe hayallere daldık. Bulut bulut ağladı, kalpler şimşek şimşek çarptı.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Ben de bu sevda olmasa, kalbim sen diye çarpmasa, o gülüşüne sızmasa, katlanır mıydım sana? Benden gündüzlerini çaldın, gece hüzünle
bıraktın. Elimle zalim yarattın. Müptelayım müptela. Daha da zulüm yapma yapma. Uçurumlardan atma atma. Canımı yaksam da ben sana. Müptelayım müptela. Daha da zulüm yapma yapma. Uçurumlardan atma atma. Canımı yaksam da ben sana. Müptelayım müptela.
Stimme Türkiye's. Wir senden in die Welt.
Aşk için ölmemi derse de ah ah sevem.
überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen. Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Of the Radio Blast Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зъри и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
Да, да, Турция ғаг радио да.
Хосуме Туркияи зайна радио каяна.
Петер Шия Радио Садбури, Туркия, Схма.
Ovoda Türkiye Ünü Radyosu.
Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
Эфирде Türkiye Ovası.
Gitleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
Ye Sıday Türkiye.
Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
Edo İfonetis Türkiye.
Ovdi Radyo Glas Türkiye.
Gider Radyo Amuriye Türkiye.
İni adalah Radyo Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
Este radio voz de Turkiye. Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboruva glasot na Turkiye.
Efirde Turkiye ovoz radio sa.
It Turkiye hangia radio ya.
Ovde radio glas Turkiye.
Turkiye une radio sa.
Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Yer Türkiye'nin Ses Radyosu.